Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Bevor wir richtig einsteigen in die Predigt oder auch in das Thema, was ihr vielleicht schon gesehen habt, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar früher bin ich in eine Schule in der Stadt hier in Dresden gegangen und ich musste da mit der Straßenbahn hinfahren. Ich habe in Dresden-Nord gewohnt, in Weixdorf, ganz schöner Ort, und musste da jeden Morgen mit der Straßenbahn fahren. So, und wie es nun immer so war, musste ich quasi von meinem Haus noch zur Straßenbahnhaltestelle laufen. Und ja, ich war so ein kleiner Junge mit so Schulranzen. Ihr kennt das ja vielleicht, die Kinder, wo der Ranzen fast so groß ist wie der Mensch. So, ne? Also Joni in klein sozusagen. Der läuft fröhlich so immer zur Haltestelle. Und da gab es so eine Ecke von der Straße, da gab es so einen grünen großen Zaun. Tatsächlich war der vorher aus Holz, also so mit so Holzlatten. Und ja, wie ich so ein bisschen manchmal verträumt war, gebe ich gerne zu, stromere ich da so lang und lasse so meinen Finger an diesem Zaun lang gehen und was auch immer und träume vor mich hin und auf einmal erschrecke ich mich zu Tode. Also wirklich, ich springe bald fast auf die Straße zurück, denn auf diesem Holzzaun, also Holzlatten, stand auf einmal obendrauf ein großer, kräftiger Schäferhund, fletschte seine Zähne und ja, also gefühlt war ich schon aufgegessen. Gefühlt war ich schon weg. Auf jeden Fall, klein Joni, ja, sprang bald zurück, bald in die Straße und hat gelernt, dass er nie wieder ganz einfach friedlich träumerisch seinen Finger an diesem Zaun von dieser Ecke, an dieser Straße langlassen ziehen wird. Puh, ja, das ist jetzt mein kleines Trauma. Nein, ihr könnt hier vorne am Bild sehen, also ich habe euch ein lieberes Bild mitgebracht. Das Bild, was ihr jetzt im Kopf habt, entspricht wahrscheinlich eher der Realität. Also ich habe nur so gelacht, als ich das Bild gesehen habe gestern. Also so ein kleiner, süßer Hund war es leider nicht, sondern ein großer, kräftiger. Und das Problem war, ich war ja klein, habe ich ja gesagt, und der Zaun war eben nicht so hoch. Und der Schäferhund, wenn er will, ja, war groß. Das heißt, der war direkt neben mir. Und das war wirklich eine unheimliche Begegnung. Der Witz war, ich bin ja dann später, ich habe ja dann gelernt, musste ich ja jeden Tag an dieser Ecke vorbei. Ihr kennt das vielleicht, ja? Jeden Tag in dieser Ecke und dann entwickelt man so gewisse Strategien. Zum Beispiel habe ich dann immer gedacht, okay, ich laufe da jetzt lang. Ich meine, ich war auch immer ein bisschen spät dran, weil die Bahn kam ja schon und ich wieder zu spät und Schnittdose und wie es so ist, ne? So, jedenfalls laufe ich dann so lang und dann denke ich mir, oh, jetzt ist da wieder diese Ecke, wieder mit diesem Zaun. Und was ist, wenn der Hund wieder schon wach ist, früh um 7, ja, und mich schon wieder kennenlernen will? So, auf jeden Fall gehe ich dann auf die andere Straßenseite, laufe dort lang, gehe um die Ecke, biege sozusagen auf der nächsten Kreuzung, ja, links ein. Und wenn das Grundstück vorbei war, dann bin ich wieder rüber, um dann zu meiner Straßenbahn zu kommen. Kennt jemand sowas? Jemand schon mal sowas erlebt? Okay, danke. Ich dachte, vielleicht bin ich auch der Einzige. Genau. Der Witz war, das habe ich dann all die Jahre gemacht. Dann habe ich festgestellt, eines Tages gab es einen neuen Zaun. Das war so ein großer Grüner mit so langen Stäben. Die waren so richtig schmal, da konnte nicht viel durch. Und da habe ich gedacht, oh, sehr gut. Aber klein Joni hatte ja gelernt und lief trotzdem auf der anderen Straßenseite über die Ecke darum, damit er bloß nicht zu diesem Zaun kam. Denn natürlich eines Tages ergab es sich, dass auch dort wieder der Hund an den grünen Zaun sprang und wie auch immer, da mich erschreckte. So. Jahre später bin ich wieder dort lang gekommen und wollte wieder die Straßenseiten wechseln und da fiel mir dann auf, es gibt ja eigentlich schon gar keinen Hund mehr. Der Hund ist eigentlich schon gar nicht mehr da. Ja, und dann habe ich dann gedacht, okay, dann vielleicht bleibst du mal auf der Seite. Bin ich auf der Seite langgelaufen? Ja, es war immer noch ein flaues Gefühl im Magen. Also was passiert, wenn der jetzt doch auf einmal erscheint? Naja, wie auch immer. Jedenfalls bin ich dann, ich muss langsamer reden, Entschuldigung, bin ich dann da langsam gelaufen und es ist nichts passiert. Und dann mehrfach und immer öfter habe ich gemerkt, da ist ja gar kein Zaun mehr. Der Witz ist, kein Hund mehr, danke. Gernot, danke. Auf jeden Fall, der Witz war sogar, ich kannte irgendwann auch die Frau, die an diesem Haus wohnte. Und dann habe ich sogar, wenn ich die Frau im Kaufland gesehen habe, ging in mir so ein Gefühl hoch, oh, da könnte jetzt ein Hundlei sein. Kennt ihr das? Ja, also völlig out of context, ja. Da war weder der grüne Zaun, da war weder der Hund, aber ich habe die Frau gesehen und die gehörte da ja dazu. Und da ging das Gefühl gleich los. Jahre später laufe ich dann wieder dort lang und dann sehe ich die Frau zur Tür rauskommen und denke, oh ja, naja klar, das haben wir doch gewusst. Aber da war immer noch kein Hund. Und über die Jahre habe ich dann mehr und mehr gelernt, dass es eigentlich keinen Hund mehr gibt und man dort ganz normal langlaufen kann und dass auch ganz liebe Leute sind. Ja? Aber ihr kennt, wie das ist. Das ist so das Thema, worüber wir reden wollen. Eine gewisse Form von Angst. Angst, die uns innerlich beklemmt. Angst, die uns irgendwie ja zu irrationalen Handlungen führt, wo wir eigentlich, wenn wir rauszoomen, merken, hat eigentlich gar nichts mit der Realität zu tun, ja. Vor allen Dingen, wenn ich die Frau sehe und dann schon das Gefühl hochkommt, ja. Aber ihr wisst, wie es ist. Genau. Das als kleiner Einstieg. Was war die Ursache? Die Ursache war diese unheimliche Begegnung mit diesem Hund. Und genau genommen, ich habe dann später jetzt nachgelesen, war es sogar genau der Job von dem Hund. Also der Hund hat noch nicht mal was falsch gemacht. Der Hund hat einfach nur sein Territorium verteidigt. Und das hat er sehr gut, weil ich war ja schon mit dem Finger durch den Zaun fast. Also Territorium. So, also der Hund hat gar nichts falsch gemacht. Es muss noch nicht mal sein, dass jemand anders uns etwas Falsches angetan hat. Trotzdem kann es in uns irgendeine Angst auslösen, die uns dazu handeln treibt, was irrational ist. Und das ist so ein bisschen ein Beispiel für das Thema, was wir für die nächsten 3 Wochen behandeln wollen, und zwar keine Panik, angstfrei leben. Das ist der Name der Serie. Und ihr fragt euch sicherlich, okay, warum bringen wir das? Es ist ja jetzt nicht so, dass ich mit diesem Beispiel des Hundes, dass das jetzt unser Grundproblem ist. Ja, also das war für mich damals als Kind, weil ich schreckhaft war, natürlich schon ein Problem mit manchen Arten von Hunden. Das habe ich aber auch ein bisschen wieder abgelegt. Aber dieses Grundgefühl, was dahinter steht, dieses Beklemmtsein, diese Angst, das ist so eine Sache, die wir merken, die mehr und mehr in der modernen Gesellschaft eine Krankheit ist. Also wir haben es sogar so formuliert, Angst ist fast die moderne Krankheit. Ja? Was gibt es für viele Faktoren, die heutzutage scheinbar aus den Fugen geraten sind? Ja? Sicherheiten, wo wir früher gedacht haben, das läuft, funktioniert jetzt nicht. Ja? Von 0 auf 100 bricht eine Brücke ein in der Nacht um 3 nach einem Temperaturwechsel. Hätte man früher vielleicht nie gedacht, auf einmal passiert es. Als Beispiel hier in Dresden. Aber es gibt natürlich auch viel was andere Dinge. Ja, in Beziehungen gibt es Unsicherheiten, in Familien gibt es Unsicherheiten. Auf einmal gibt es eine andere Meinung, wie gehe ich jetzt damit um? Also Unsicherheiten und Angst und Ängste, die begegnen uns immer wieder in unserem Leben. Und die Serie soll dazu dienen, euch Werkzeuge an die Hand zu geben, wie man mit der Angst oder auch über die Angst hinweg leben kann. Denn die Bibel sagt ja, wir sollen mehr als Überwinder sein. Und das Schöne ist, das haben wir vorhin gerade gesungen, durch Jesu Blut, er macht uns rein und er befähigt uns, in einem neuen Leben zu leben. Das heißt, wir wollen darüber reden, woher kommt denn eigentlich diese Angst? Und dann können wir auch herausfinden, wie man sie überwindet. Und wir haben uns die ganze Zeit ausgetauscht, was sind so die Schwierigkeiten in seinem Leben als Pastor in Indien? Und das waren ganz andere Herausforderungen als bei uns. Aber trotzdem glaube ich, dass egal welche Kultur quasi wir vor uns haben, dass das Evangelium etwas anzubieten hat, was uns ja in einem anderen Art und Weise leben lässt, als vielleicht die Kultur um uns herum. Genau. Ja. Das heißt, wir wollen so ein bisschen auch das weiterführen, was wir letzte Woche schon gemacht haben, mit dieser Seelsorge an unserem Herzen für unser praktisches Leben. Genau. Und dazu schauen wir uns heute in der ersten Predigt, habe ich die überschrieben unter dem Titel Die Festung der Angst verstehen. Wenn ihr also mitschreibt, könnt ihr das jetzt aufschreiben, die Festung der Angst verstehen. Wenn ihr nicht mitschreibt, könnt ihr das natürlich gerne auch aufschreiben, die Festung der Angst. Der Klassiker muss kommen. Du Witz. Genau, bevor wir aber richtig in den Bibeltext einsteigen, möchte ich noch eine kleine Vorbemerkung machen. Und zwar können wir da schon die nächste Folie machen. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir unser Herz anschauen wollen. Und ich glaube, gerade wenn wir eine Predigt hören oder gerade auch bei diesem Thema der Angst, können wir ganz schnell sagen, okay, ich schalte auf Kopf und ich höre mal zu, was der da vorne mir anbietet. Ah, 3 Punkte. Und dann nach dem Mittagessen habe ich es eigentlich schon wieder vergessen. Sondern eher lasst uns das quasi betend hören, eine Predigt. Ich habe das ja schon manchmal gesagt, ihr müsst mir gar nicht unbedingt richtig zuhören. Wenn ihr dem Heiligen Geist zuhört, ist das schon fast viel besser. Weil er kann das für euch übersetzen. Er kann für euch diese Art und Weise der Angst herausarbeiten, was bei euch in eurem Fall quasi jetzt euch im Weg steht. Oder auch, was Gott heute zu dir sagen will. Na? Und wir haben das im Psalm 139, ganz toller Psalm, unbedingt lesen. Da steht ganz viel über uns als Kind Gottes sozusagen drin, Identität. Und ganz am Ende steht dann drin, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Also wenn wir uns jetzt den Formen der Angst oder diesen Themen nähern, lasst uns das mit so einer offenen Haltung herangehen und zu sagen, okay, Heiliger Geist, prüfe mich. Habe ich vielleicht irgendeine Stelle in meinem Herzen, wo ich aus Angst Dinge tue? Zum Beispiel auch aus Angst, Entscheidungen zu treffen. Das ist ein ganz typischer Fall, was viele Leute auch tun. Dass man sagt, aus Sicherheit heraus zu entscheiden, anstatt aus Glauben heraus zu entscheiden oder vor allen Dingen auch aus Frieden, wo Gottes Frieden uns leitet. Ja? Also das sind alles so Dinge, die wir an der Stelle beachten sollten. Er hat das Interesse, weil er dich liebt, dass du mehr und mehr frei wirst von Gedankenmustern, von Worten, von Taten, die dir und deinem Nächsten kein Leben bringen. Ja? Das ist genau dieser Punkt. Und ganz oft, also ich habe mich auch selber schon erwischt, dass ich in Predigten sitze und dann höre ich mir das so zu und denke mir, naja, ja, fand ich gute Illustration und man vergibt so Punkte, aber das ist gar nicht unbedingt hilfreich, sondern lasst uns lieber die Zeit nutzen, zu sagen, Heiliger Geist, was sagst du heute Morgen zu mir? Genau. Dann steigen wir gleich mal ein. Ich habe euch 3 Punkte mitgebracht, kann man sich ja gut merken. Und der erste Punkt ist, was ist überhaupt Angst? Was ist Angst? Ich habe schon vorhin im Vorgebet haben wir schon drüber gesprochen und da wurde mir auch schon gesagt, naja, es gibt doch aber auch gute Angst. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt auch. Ne? Also die Angst, dass ich bei diesem Hund zum Beispiel ein bisschen zurückgegangen bin, ist ja per se eigentlich ein Grundinstinkt im Menschen drin. Ja, also die Angst, kann man auch sagen, ist eigentlich ein Grundinstinkt, der in jedem Lebewesen ist. Im Tierreich kennt ihr das, da schützt ein Tier sein Leben, indem es vor dem Feind wegrennt, ja, um eben nicht gefressen zu werden beispielsweise. Oder wir als Menschen kennen das, wenn wir in der Sächsischen Schweiz auf der Basteibrücke stehen, dann gehen wir natürlich nicht auf die Mauer der Basteibrücke. Also es gibt Menschen, die fühlen das, die wollen das gerne, die möchten das, bitteschön. Aber wir haben natürlich schon eine Art von gesunder Angst. Also ich würde es vielleicht anders sagen, eine Form von Respekt. Ja? Eine Form von Respekt vor giftigen Tieren oder vor Höhe oder vor so etwas. Und darüber sprechen wir natürlich nicht. Ja? Wir haben zum Beispiel auch Respekt, wenn wir sehen, dass ein Kleinkind durch den Zaun durchmarschiert ist und zur Straße will. Dann geht bei uns gleich was an. Ja, wir wollen das Kind retten. Das ist keine schlechte Sache, sondern wir nehmen es dann zurück oder wir nehmen das Kleinkind sowieso an die Hand. Das sind ganz normale Dinge, die wir schon völlig drin haben, die uns vor Schaden bewahren sollen. Und das ist da natürlich auch mit drin und Teil. Und deswegen brauchen wir unbedingt den Heiligen Geist, dass er uns zeigt, was ist eine gute Form von Respekt in meinem Leben zu haben und was ist vielleicht eine Angst, die mich irgendwie innerlich beklemmt werden lässt, wo ich vor allen Dingen so irrational dann handle und Dinge tue, die ich in der Rückschau vielleicht denke, ist irgendwie unlogisch. Also das können dann sowas sein, wie dass ich wie eine Art Zwang habe, eine Zwanghaftigkeit, eine übermäßige Sorge. Ja? Und deswegen brauchen wir da den Heiligen Geist. Grundsätzlich gibt es trotzdem auch eine Definition und da können wir die nächste Folie machen. Angst. Ich habe mal versucht, mir eine zu basteln. Und zwar Angst würde ich erstmal beschreiben als negatives Gefühl, welches von einer tatsächlichen Gefahr oder von einer nur angenommenen Gefahr oder von einer nur so wahrgenommenen Gefahr ausgeht. Also irgendwie gibt es eine Art von Form von Gefahr. Entweder die ist wirklich da oder wir denken nur, die ist da oder wir nehmen nur an, dass sie da ist. Okay? Ich habe überlegt, naja, kann man da nicht irgendwas rausstreichen von diesen Wörtern? Aber wir brauchen das als Konzept schon, denn wie gesagt, es gibt Ängste, die sind sehr real, die sind sehr sichtbar, da brauchen wir auch Hilfe von Gott. Aber es gibt eben auch Ängste, die wir nur so annehmen, wo wir denken, dass das so ist, aber wir durch Gottes Wort Veränderungen in unserem Denken brauchen, dass wir merken, okay, diese Angst, die kann ich wirklich ablegen, weil Gott ist für mich und er ist stärker. Genau. Ich hatte auch diese Serie, haben wir auch auf Basis von einem Buch sozusagen mit erstellt. Und in diesem Buch wurden auch Sachen noch gut beschrieben. Und zwar, dass Angst eigentlich zwei Merkmale haben muss. Und das können wir auch gleich am Beispiel durchspielen. Das erste ist, die Angst muss präsent sein. Die muss da sein, vorhanden. Oder zumindest so scheinen, als wäre sie da. Ja? Und das Zweite, die Angst muss irgendwo auch wirksam sein. Diese Sache, von der die Angst ausgeht, muss eine Kraft haben, die muss mächtig sein, mich zu beeinflussen in meinem Leben oder mir Gefahr sozusagen zu geben. Und da das natürlich theoretisch ist, brauchen wir da ein Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel den Hund. Ja? Ich laufe an dieser Ecke vorbei und der Hund springt hoch und bellt mich an. Also erstens, der Hund ist präsent, der ist wirklich da, den kann ich vor mir sehen, 3D, ja, in echt, so zum Anfassen, aber ich will ja nicht. Und das Zweite ist, er ist wirksam. Also er hat die Kraft, mein Leben negativ zu beeinflussen, will ich mal so sagen, ja. Also er könnte, wenn der Zaun da nicht wäre, ja, und dann Fantasie. Was er natürlich nicht tut, der tut ja nur sein Territorium schützen, aber von der Sache her, okay, das haben wir. Wenn wir jetzt eins von der Sache wegnehmen, hat es keine Wirkung mehr. Also zum Beispiel, der Hund ist nicht da, ja, dann könnte ich zum Beispiel alle anderen Häuser außen rum gehen. Da bin ich ja genauso mit meinem Finger an diesem Zaun lang gelaufen, aber da war kein Hund da. Das heißt, die Angst vor dem Hund war eigentlich schon die ganze Zeit in mir, aber erst als der Hund wirklich präsent war, wurde mir auf einmal bewusst, Hilfe, ich springe hier zurück und ich reagiere hier auf sowas. Ja, also alle anderen Häuser, wo kein Hund ist, da war ja quasi keine Gefahr, also die Präsenz dieser Sache muss da sein. Und das Zweite ist, sie muss Kraft haben. Also stellt euch vor, an dieser Ecke hätte da nur ein kleiner Dackel gewohnt. Ein kleiner, süßer Dackel, der da immer so rumgelaufen wäre. Ich glaube, ich hätte genauso da gestriffen, hätte gesagt, ach, kleiner Dackel, okay, und wäre weitergelaufen. Also die Angst per se wäre ja präsent gewesen, aber sie wäre nicht kraftvoll gewesen. Die hätte mir keinen Schreck eingejagt. Also diese zwei Dinge müssen sozusagen Angst haben, um uns das Ganze, damit sie uns Angst machen können. Ich habe überlegt, vielleicht können wir noch ein zweites Beispiel nehmen. Und das zweite Beispiel wäre, stellt euch vor, euer Freund läuft durch den Regenwald und es begegnet ihm eine Schlange. So, jetzt habe ich überlegt, ich habe gestern gegoogelt, Bilder von Schlangen. Und dann habe ich gedacht, ich erspare es euch, weil die Bilder, die haben mir auch schon nicht so viel Freude gemacht. Deswegen habe ich gedacht, gut, gehen wir auf die Liebeschiene und zeigen hier Kara von Mowgli. Genau, also auch eine Schlange, von der Gefahr ausgeht, aber das Bild ist nicht leise, so, dass ich gleich hier noch einen Schreck kriege im Leben. Genau, sieht fast ein bisschen zu lieb aus. Egal. Jedenfalls stellen wir vor, dein Freund ist im Dschungel und ihm begegnet eine Schlange. Wenn wir jetzt davon hören, macht uns die Story eigentlich keine Angst. Weil selbst wenn die Schlange richtig gefährlich ist und giftig und was weiß ich, die giftigste Schlange aus dem Regenwald, ist sie aber nicht präsent, weil es ja unser Freund, der ist ja dort. Ja? Außer wenn ich Mitgefühl habe, habe ich natürlich auch ein bisschen Angst, aber ich höre ja davon. Ne? Kein Problem. Wenn wir jetzt weitergehen und sagen, du stehst vor der Schlange, du bist jetzt selber im Regenwald und die Schlange ist sehr giftig und sie ist schon direkt vor dir, dann ist die Angst sehr präsent und dann ist die Angst auch sehr kraftvoll. Wenn du jetzt zum Beispiel aber davor stehst und merkst, die Schlange ist tot und du weißt auch, also das gibt es jemand, der weiß genau 100%, die ist tot, die wird nie wieder lebendig, ja, dann ist die Angst vielleicht vor dir da, also die Schlange ist da und die ist die giftigste Schlange der Welt, aber weil sie tot ist, hat sie keine Kraft mehr. Versteht ihr, was ich meine? Das sind die zwei Dinge, die wir brauchen. Diese Wirksamkeit und die Präsenz. Und das ist natürlich sehr viel Weisheit oder Klugheit des Menschen. Jetzt ist aber natürlich die Frage, was sagt die Bibel uns? Denn wir wollen ja die Bibel als erste Grundlage nehmen. Und da ist natürlich die Frage, was definiert eigentlich eine Angst? Wo finden wir Beispiele für Angst in der Bibel? Und ich kann euch schon jetzt sagen, dieser Spruch, fürchte dich nicht, ist einer der Sprüche, der in der Bibel am häufigsten vorkommt. Sehr häufig, in verschiedensten Art und Weisen. Besonders, wenn auf einmal das Übernatürliche da ist. Ja? Engel steht in der Tür und sagt nicht herzlich willkommen, hallo, ich bin Gabriel, sondern er sagt immer erstmal, Luft holen, ich bin der Engel, ganz entspannt bleiben. So stelle ich mir immer die Situation vor bei Maria. Ja? Egal. Also, fürchte dich nicht ist ein Spruch, den wir in der Bibel sehr häufig finden. Und dann habe ich überlegt, okay, es gibt ganz viele Beispiele von Leuten, die Angst hatten vor verschiedensten Dingen. Was ist denn vielleicht die erste Stelle? Denn in der Bibel ist es nicht unwichtig, wenn eine Sache zuerst erwähnt wurde, dass sie quasi uns erklärt, was das Problem des Ganzen ist. Und deswegen gehen wir ganz am Anfang zur Schöpfung. Direkt nach der Schöpfung ist ja der Sündenfall. Das heißt, Eva isst die Frucht und gibt Adam und Adam sagt nicht nein und isst auch. Also beide in der Verantwortung. Und was passiert, was ist die Folge? Da lesen wir 1. Mose 3, Vers 7. Da wurde ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Dann Vers 9. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und jetzt kommt das Erste, was der Mensch zu Gott sagt nach dem Sündenfall. Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Die Grundursache vieler Ängste ist am Ende eigentlich dieses Problem, was wir durch den Sündenfall haben. Vorher, was war denn vorher da? Es war ungeteilte Gemeinschaft des Menschen, Mann und Frau, mit Gott. Dieses Bild für ungeteilte Gemeinschaft spiegelt sich ja auch wieder darin, dass sie quasi selbst körperlich nichts zu verbergen hatten. Ja, ungeteilte Gemeinsamkeit. Und dadurch, dass dieser Ungehorsam dann reinkommt, ist die erste Folge, dass der Mensch sich ängstigt. Er ängstigt sich vor Gott, der ja eigentlich vorher mit ihm ungeteilte Gemeinschaft hatte. Ja, also diese Zerbrochenheit der Verbundenheit zwischen Mensch und Gott, das ist die Problematik, die ganz viele Ängste zur Ursache hat. Und das ist wiederum genau auch die Lösung. Ja, in vielen Stellen, ich will nicht sagen von allen Ängsten, da würde ich mich viel zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, für viele Dinge steckt im Kern für unser Herz drin, wenn wir wieder in die Verbundenheit kommen mit Gott. Ne, Verbundenheit, das hatten wir auch letzte Woche bei Heartcheck, dann ist Gott fähig, uns Sicherheit zu geben, uns Frieden zu geben und wir wissen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann und dann haben viele Dinge, die uns vorher sehr groß Angst gemacht haben, keine so große Macht mehr. Das heißt, wir brauchen die Verbindung mit unserem himmlischen Vater wieder. Genau. Der zweite Punkt ist, warum sprechen wir denn jetzt von der Festung der Angst? Wäre es denn nicht so einfach zu sagen, okay, wir haben Angst, okay, und dann musst du einfach keine Angst haben und dann ablegen, abhaken, weiter geht's. Leider sind wir Menschen ja ein Wesen mit Herzen, was eine Geschichte haben und wir können nicht immer alles so 1, 2, 3 Rezept, hier ist die Lösung, bumm und weiter geht's, sondern wir merken, und das merkt ihr vielleicht auch schon, während ihr mir zuhört, es gibt viele verschiedene Schichten von Ängsten, die in unserem Herzen manchmal sind. Und manche davon können sich so groß und so mächtig gebieren, dass sie fast wie eine Festung sind. Ja? Deswegen ist jetzt die Frage, warum Festung der Angst? Warum sagen wir das? Festung, was fällt uns da natürlich ein? Wir sind ja aus Dresden. Das ist das nächste Bild. Eine Festung, Festung in Königstein. Ja, das ist jetzt also eine tolle Anlage. Ihr könnt ja überlegen, wie man da jetzt hochkommt. Ihr wisst selber, das ist eher, da muss man sich wirklich anstrengen, da hochzukommen. Also selbst jetzt, wo ein Weg da ist. Und früher hat man das natürlich auf den Felsen draufgebaut, um möglichst alle Feinde abzuhalten. Also das Ziel ist, einen Schutz zu geben, eine Festigkeit zu geben und auch so fast unbesiegbar zu sein. Ja, ich weiß noch, ich habe mal in einem Baumdienst gearbeitet und da hatten wir eine Sonderfällung zu machen. Also ihr denkt jetzt nicht, dass ich beim Baumdienst war, ist schon lange her. Und jedenfalls auf der Rückseite von dieser Festung, quasi im Inneren dieses Bildes, ist ja die Stadt Königstein. Und da war so ein Steilhang und da mussten wir Bäume fällen. Und das war eine Heidenarbeit. Die haben da mit so einer Umlege gearbeitet und die Bäume runtergezogen. Und da habe ich nur gedacht, also wenn der Weg schon so steil ist, warum bauen dann Leute da oben auch noch eine Festung hin? Warum? Aber ist ja natürlich logisch, weil sie wollen dort einen geschützten Rahmen haben und dort natürlich auch ihre Schätze hüten und den Vorteil haben gegenüber dem Feind. Das heißt, eine Festung kann richtig gut sein. Die kann uns Schutz geben, die kann uns helfen vor Feinden. Super Sache. Auf der anderen Art und Weise kann natürlich auch das genau unser Verhängnis sein. Wenn man nämlich einmal dort drin ist, kommt man nicht wieder raus. Dann hat man quasi den Vorteil im Negativen. Das heißt, man kriegt es nicht so schnell abgerissen. Man ist darin fast wie gefangen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum nehmen wir jetzt das Bild einer Festung? Warum? Das nehmen wir, weil wir in der Bibel genau bei dem Thema auch von dem Wort einer Festung sprechen. Und da brauchen wir den nächsten Bibelvers aus 2. Korinther 10. Vers 3 bis 5. Bitte mit mir bleiben, denn es ist an vielen Stellen kompliziertes Deutsch. Das kennen wir ja manchmal schon von Paulus, vor allem auch von manchen Übersetzungen. Aber ich denke, das ist trotzdem richtig tief. Also lest gerne mit. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Worum geht es hier? Also dieses im Fleisch, das kennt ihr sicherlich, das heißt eben das Leben, was wir ohne Gott führen, wo wir nicht aus der Kraft des Heiligen Geistes leben und nicht auf Jesus vertrauen. Das ist dieses Kämpfen nach der Art des Fleisches. Der erste Teil, wir leben im Fleisch, heißt, wir leben einfach auf dieser Welt. Also wir leben auf dieser Welt, aber wir sollen nicht kämpfen wie diese Welt. Wir sollen eben nicht zu den Waffen greifen und genauso mit unseren Feinden umgehen, sondern wir sollen sie quasi geistlich bearbeiten. Und da steht hier, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Und da steckt genau dieses Festung drin. Bei diesem Wort Festung, das habe ich auch nochmal nachgelesen, steckt eben nicht nur die Festung Königstein dahinter, ja, als großer Bau, der fest ist, sondern das ist ein Bild, was übertragen ist. Und da können wir die nächste Folie zeigen. Das ist dieses griechische Wort, Ochyroma, ich hoffe, das ist soweit richtig. Das Ochy ist dieses Bauen, etwas bauen, und daraus wird dann die Festung. Also das steht schon für eine Festung, ein Schloss, aber vor allen Dingen auch übertragen auf etwas, worauf man sich verlässt. Ja? Ich verlasse mich ja auf eine Festung, wenn ich da drin bin. Und hier ist das gemeint im Sinne eines Arguments. Also wenn ich jetzt diskutiere, und dann bringe ich mein bestes Argument, dann mache ich diesen Spruch, um meine Meinung zu vertreten. Um zu sagen, okay, darauf basiert meine Argumentation. Das ist mein Argument. In manchen englischen Übersetzungen steht auch an dieser Stelle dieses Argument. Also quasi, wo das verbunden ist, dieser Gedanke. Und das heißt für uns sozusagen nicht nur die Festung, die irgendwie was schützt oder die uns gefangen nimmt, sondern eine Denkweise, eine Begründungsmuster oder so ein gewohnheitsmäßiger Ablauf, der sich immer wieder bei uns abspielt. Und da sind wir genau wieder bei meiner Hundestory. Ja? Also ich laufe da an diesem Zaun vorbei Und weil ich das schon immer so gemacht habe, das ist so ein gewohnheitsmäßiger Ablauf in meinem Denken und sogar auch Fühlen und Handeln, ja, deswegen wechsle ich vor diesem Grundstück die Straße, laufe außen rum und dann wieder zurück, ja. Also, das ist dieses, eine Angst, die eine Festung ist, also ein Handeln, was immer wieder kommt, weil es sich so eingeschliffen hat. Und ich glaube davon, und das hat ja der Vers gerade gesagt, das soll zerstört werden. Weil, warum? Weil dieses Handeln uns eben von dem, was Jesus für uns hat, zurückhält. Weil es sich auch erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, haben wir gerade gelesen. Heißt, weil manches dieser Denken, dieser Handlungsmuster, die wir uns in unserem Leben haben, eigentlich dem Wort Gottes widerstehen oder dagegen stehen. Das heißt, wir dürfen unser Denken erneuern und dadurch mehr und mehr frei werden und Jesus und seinem Denken folgen. Es können da natürlich auch manche Dinge sein, die ein bisschen schärfer sind als nur eine Angst vor einem Hund. Also manche typische Abläufe sind auch ausgelöst durch sehr intensive Ereignisse in unserem Leben. Teilweise auch traumatische Ereignisse in unserem Leben. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ja, also manch einer hat vielleicht ein Problem damit, in den Fahrstuhl zu steigen, weil er mal in dem Fahrstuhl gefangen war und dort ein schlechtes Erlebnis hatte. Was jetzt das einfachste Beispiel ist. Ja? Und das will ich nicht runterspielen, überhaupt nicht. Wir brauchen da auch Hilfe. Und da braucht es auch externe Hilfe. Aber ich denke, man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen. Auf der einen Seite zu sagen, wir machen das alles ganz ohne Gott und quasi verlassen uns nur auf unseren teuren Therapeuten, würde uns rauben dessen, was das Wort Gottes für eine Kraft hat für unser Leben und vor allen Dingen uns zu verändern. Und auf der anderen Seite nur zu sagen, naja, fürchte dich nicht und noch ein Zuspruch und naja, komm mal wieder drüber weg. Das ist natürlich sehr unsensibel und wird dem nicht gerecht, was manche Leute in ihrem Leben einfach erlebt haben. Das heißt, wir brauchen da Fingerspitzengefühl, Empathie und vor allen Dingen auch den Heiligen Geist, der uns zeigt, wie sollen wir damit umgehen. Denn er kennt unser Herz ja. Das ist die frohe Botschaft. Er weiß, was wir erlebt haben und er will uns in die Freiheit führen. Das steht auch nochmal in Römer 12 und das ist auch keine neue Stelle, das kennt ihr schon. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und dieses Verwandeln, bei dem Verwandeln steckt tatsächlich drin das Wort Metamorphose. Und Metamorphose ist das, was ihr kennt vom Schmetterling. Ja? Das war eine Raupe, die war nicht schön. Also ja, manche finden auch Raupen schön, Entschuldigung. Ja. Aber die Raupe geht in diesen Kokon und wird völlig transformiert. Und dann wird ein Schmetterling daraus. Und alle denken, oh, diese schönen Schmetterlinge. Und heute gibt es wieder viele schöne Schmetterlinge. Aber die waren alle mal Raupen. Ne? Und das ist das Coole, wie Gott das uns quasi mitgibt als Bild. Er will uns quasi verändern und immer wieder verändern, dass wir sozusagen mehr und mehr wie von der Raupe sozusagen zum Schmetterling werden. Dass wir werden wie er, dass wir unser Denken erneuern. Und deswegen brauchen wir das, dass wir diese Gedankengebäude, diese Argumente sozusagen abbauen und zerstören. Wir wissen also, okay, was können Ängste sein oder was ist Angst? Wir wissen, okay, sprechen wir von einer Festung der Angst? Und jetzt wäre das Dritte, was können jetzt konkrete Formen sein? Was können konkrete Formen sein der Festung einer Angst? Das müsste jetzt auch kommen. Genau, Ursachen für eine Festung der Angst. Wenn wir über die Ursachen reden, da ist natürlich nicht unwichtig, wovon geht denn eigentlich die Gefahr aus? Also je nachdem, welche Angst du hast, oder andersrum, die Angst folgt eigentlich dem Objekt, was sie mal ausgelöst hat. Also du kannst dir so vorstellen, du hast eine Frucht an einem Baum, und die Frucht hängt an diesem Baum und der Baum wächst auch nur durch die Wurzel. Das heißt, die Frage ist immer, ich habe irgendein Symptom, ich merke, ich habe eine Angst, vielleicht eine übersteigerte Ängstlichkeit, vielleicht in den Sorgen sehr intensiv. Und dann kannst du dir die Frage stellen, okay, Vater im Himmel, was ist denn die Ursache? Was ist denn die Wurzel in meinem Herzen? Wo kommt das vielleicht her? Und da geht es nicht unbedingt darum, dass wir uns die ganze Zeit selbst verbessern. Also ich sehe das manchmal bei YouTube, gibt es so Leute, die sagen, wir müssen uns jetzt hier selbst optimieren und das finde ich ganz, ganz schwierig, sondern eher zu sagen, okay, Heiliger Geist, du bist mein Begleiter, du willst mich dort zur Freiheit führen, zeige du mir, was sind die Dinge und er wird uns auch anstupsen, wenn wir was verändern müssen. Und ich habe da jetzt mal drei Formen mitgebracht, die uns schon mal so einen Anfangsüberblick geben, was Grundursachen sein können für eine Angst. Die erste wäre die Angst vor dem Tod. Die Angst vor dem Tod. Und bei ganz vielen Dingen steckt tatsächlich die Angst vor dem Tod dahinter. Also ich bleibe wieder bei meinem flapsigen Beispiel, dem Hund. Ja, ich als kleiner Junge kann das nicht so richtig einschätzen. Was macht dieser Hund da mit diesem Zaun? Der springt auf diesen Zaun hoch. Ja, und ich denke natürlich, okay, jetzt ist es vorbei. Das war's. Klein Joni hat's nicht, ist weg. Das ist natürlich nicht der Fall. Das ist natürlich eine übersteigerte Form. Aber dahinter steckt natürlich diese Angst oder die Sorge darum, dass mein Leben weitergeht. Ja? Und das steckt bei ganz vielen Dingen drin. Und wichtig ist natürlich, diese Angst vor dem Tod, wenn ihr jetzt merkt, das könnte vielleicht die Ursache sein, das ist eine Sache, da müssen wir wieder an diese zwei Dinge denken, mit dem Kraftvoll und mit dem Präsent. Also die Angst vor dem Tod ist auch für uns Christen präsent. Und die können wir auch nie wegdiskutieren. Die ist einfach da. Wir könnten jeden Tag quasi in den Himmel abberufen werden. Aber, und das hatte ich gerade schon gesagt, wir wissen ein anderes Ende. Wir haben eine ewige Hoffnung. Das heißt, die Kraft, die Wirksamkeit von dieser Angst vor dem Tod, die ist genommen. Die hat Jesus quasi bezahlt. Das haben wir gerade gefeiert. Durch sein Blut brauchen wir keine Angst mehr haben vor dem Tod. Und wenn du heute Morgen merkst, ich habe eigentlich vielleicht noch nicht so diese Sicherheit in meinem Herzen, dass ich im Himmel bin, dann kannst du das auch heute festmachen. Dann kannst du das heute festmachen, genauso wie die zwei Täuflinge, die hier waren, gesagt haben, ich will sagen, ich gehöre zu Jesus. Das ist nur die Bestätigung von dem, was in ihrem Herzen schon passiert ist, dass sie gesagt haben, Jesus, du bist mein Ein und Alles. Durch dein Blut am Kreuz bin ich gerettet, kann ich zum Vater kommen, ist meine Schuld vergeben und ich habe nichts dazu getan, sondern nur Jesus bringt mich zum Vater. Ich finde das immer cool, im Himmel wird es keinen geben, der rumläuft und, ja, weshalb bist du hier? Ja, ich habe das und das gemacht. Oder, ja, weshalb bist du hier? Ja, ich habe das und das gemacht. Wird es im Himmel nicht geben. Wenn wir im Himmel rumlaufen, werden wir sagen, wir sind nur wegen Jesus hier. Denn er hat den Tod besiegt. Und da brauchen wir noch ein paar Bibelstellen, weil die sind einfach so Hammer. Die konnte ich euch nicht enthalten. Und zwar, er hat die Kraft des Todes gebrochen. Ihr kennt vielleicht dieses Death, where is your sting? In manchen Lobpreisliedern wird das zitiert. Und das kommt tatsächlich hier aus Korinther und das wurde dort auch schon zitiert. Tod, wo ist dein Stachel? In Vers 55. Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir dürfen wissen, dass wir die Angst vor dem Tod, ja, die ist vielleicht präsent. Und wir sollten natürlich uns auch gesund ernähren und so ein bisschen, ja. Also man muss es nicht drauf ankommen lassen. Aber auf der anderen Seite, die Kraft dieses Todes, die ist nicht mehr da, weil die hat er gebrochen. Jesus sagt auch im Johannesevangelium, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das Lustige, finde ich, ist, das ist mir nochmal so aufgefallen, da steht in dem Vers 26, glaubst du das? In Johannes 11, das ist ein Gespräch von Jesus. Und da fragt er dem er das zusagt, das ist bei Martha und Maria und Lazarus, ist gerade erweckt worden. Und dann sagt Jesus, ich bin übrigens das wirkliche Leben, ich bin die Auferstehung. Und dann fragt er, glaubst du das? Und ich denke, das fragt uns Gott auch an vielen Stellen heute. Glaubst du meinem Wort? Und das kannst du ganz konkret machen für deine Situation, für den Bereich in deinem Leben. Die zweite Form wäre die Angst vor Menschen oder Menschenfurcht, was eine typische Ursache ist. Und meist ist diese Ursache, warum haben wir Angst vor Menschen, eigentlich, wenn wir merken, ja, die sind ja eigentlich genauso wie ich, die machen auch Fehler, das wissen wir eigentlich in unserem Kopf, aber meistens haben wir Angst vor anderen Menschen, weil wir haben Angst, abgelehnt zu werden oder wir haben Angst, verlassen zu werden oder wir haben Angst, dass wir gesehen werden und wir versagen. Ja? Das sind ganz typische Dinge, die in unserem Herzen manchmal sind und deswegen haben wir dann zum Beispiel auch Angst vor Menschen und was sie denken. Ne? Ein typisches Beispiel, was auch manchmal sein kann, ist, dass man so in so einen Perfektionismus verfällt. Also, dass man Angst hat, irgendwann einen Fehler zu machen. Und das ist wichtig, dass man das trennt von Exzellenz. Exzellenz heißt, ich gebe mir so gut wie, ich gebe mir einfach Mühe, ich will es gut machen. Und vor allen Dingen auch so zu Gottes Ehre will ich es gut machen. Aber Perfektionismus ist eigentlich auf der Seite dieses Ding von, ich muss es perfekt machen und wenn es nicht perfekt bin, ist, dann bin ich entweder abgelehnt oder jemand anders wird vielleicht sehen, dass ich auch einen Fehler mache und das steht uns total im Weg. Und ich kann euch sagen, ich arbeite ja in der Schule als Lehrer und gerade beim Lernen macht mir ja immer wieder Dinge neu und muss die wiederholen. Ja, Atlasarbeit, Geografie, ja. Wie ist denn das jetzt mit Längengraden und Breitengraden? Und die verwechseln das jedes Mal. Das ist auch völlig normal. Und dann sage ich denen immer, Leute, das ist doch kein Problem. Ja, die werfen dann manchmal das so hin, ja, und sagen, ach, dieses Zeug und ich will hier nicht mehr weitermachen. Und dann sage ich, nee, gib ihm doch nochmal eine Chance. Und komm, wir fangen nochmal an. Und ja, und ich erkläre es dir zum 475.000. Mal. Weil ich dann nämlich das, wenn er dann im Test, ja, das richtig macht und die richtigen Zahlen einträgt, weil es doch voll logisch eigentlich, das denke ich, dann hat er eine Eins und dann kommt der Schüler zu mir und sagt, Herr Schnabe, und ach, toll, und ich hab's begriffen. Und ich so, ja, ich hab's ja auch 597.000 Mal erklärt. Puh, Entschuldigung, ich muss langsam mal reden. Aber das ist so dieses Punkt und ich glaube, das müssen wir manchmal aus unseren Köpfen aus rauskriegen. Fehler sind Helfer. Das hat ein kleiner Schüler neulich bei mir in der Klasse gesagt. Er hat sich gemeldet, Herr Schnabe, ich habe in der Grundschule gelernt, Fehler sind Helfer. Und da muss ich sagen, ich war so, oh, das geht runter wie Öl. Weil ich als Lehrer mache Fehler, habe Fehler gemacht und werde Fehler machen. Ja? Ich als, was ist ich, als Leiter habe Fehler gemacht, werde Fehler machen. Es ist einfach so, wir sind Menschen, wir sind nicht Gott. Und ich glaube, Gott möchte uns befreien, davon quasi davon unsere Identität abhängig zu machen, ob wir Fehler machen oder nicht, sondern eher zu sagen, okay, ich werde es nochmal beginnen. Ich fange einfach nochmal an. Und Gott, deine Gnade ist trotzdem mit mir und du hast mich trotzdem für diese Sache berufen. Ja? Also im Sinne von, der Schüler soll ja trotzdem den Gradnetztest erfolgreich abschließen, sozusagen. Ja? Also dieses Weiterdenken. Und ich glaube, Gott, der Vater, schaut voller Gnade auf uns und sieht uns. Und er weiß auch, welche Ängste in unserem Herzen sind. Und er will uns deswegen sagen, glaubst du mir? Und lädt uns ein, quasi es neu zu beginnen. Und vor allen Dingen auch zu wissen, dass durch seine Liebe wir zuerst angenommen sind. Wenn wir wissen, dass wir seine Kinder sind, dann ist schon viel von Menschenfurcht weg, denke ich. Eine Bibelstelle würde ich dazu gerne auch bringen. Und zwar Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Das ist doch was wir uns mitnehmen können, auch für unseren Alltag. Dass wenn ich merke, ich muss zum Chef gehen und ich habe schon so ein flaues Gefühl und ich würde es gerne sagen, aber eigentlich kann ich es nicht, dann können wir sagen, Gott, ich vertraue dir, in dir bin ich zuerst geborgen und ich will mich nicht davon abhängig machen, was er sagt oder was andere sagen, sondern zuerst, was du sagst. Und darin finde ich auch wirklich einen Frieden und falle nicht hin. Das finde ich interessant mit dem Fallstrick. Gut, die dritte Form wäre die Angst vor dem Feind. Das ist jetzt natürlich noch schon ein schönes Thema. Angst vor dem Feind, denn natürlich der Feind will immer größer sein, als er eigentlich ist. Besonders im Hinblick auf Jesus ist er deutlich kleiner. Und ein schönes Bild, was es in der Bibel gibt dazu, ist im 1. Petrus Vers 5. Das kennt ihr auch, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist so dieses Typische. Der Feind will uns irgendwie groß gebären, dass er so wichtig wäre, dass er so viel Kraft hätte und dass er so viel Macht hätte. Aber das hat er ja eigentlich nicht, Wir wissen es ja sogar von den Löwen in Afrika, ja, die brüllen herum. Warum brüllen die? Weil sie kein Territorium mehr haben, weil sie eigentlich schon besiegt sind. Deswegen laufen die da rum und brüllen rum. Und das finde ich so schön in dem Bild drin. Ja. Er geriert sich vielleicht noch groß, aber Jesus hat ihn bereits überwunden. 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Oder auch Kolosser 2, Vers 15. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Jesus hat die Werke des Feindes bereits entmachtet. Die Kraft des Ganzen ist schon genommen. Sie ist möglicherweise noch präsent, das mag schon sein. Aber die Kraft des Ganzen ist schon genommen. Und umso mehr wir den Blick auf Jesus richten und sehen, wie groß, wie herrlich, wie mächtig er ist, umso viel mehr werden wir merken, dass diese Dinge, die uns vielleicht wirklich Angst bereiten, in eine ganz, ganz andere Relation kommen zu dem, wie Jesus eigentlich ist. Und das Coole ist, ich habe so gedacht, ja, das ist ja wirklich Bibel, weil ich habe erst überlegt, dass mit diesem mächtig und mit diesem wirksam, also mit dem Präsent, ist das so biblisch? Aber dann habe ich überlegt, ja, das ist es genau. Denn Gott ist der Einzige, der beide 100% erfüllt. Er ist nämlich omnipräsent und er ist omnipotent. Ja, was ja nichts anderes heißt als allmächtig, omnipotent und omnipräsent. Er ist auch allgegenwärtig oder immer da. Und das ist diese gute Botschaft, dass wir, wenn wir Angst haben, können wir darauf schauen, einfach nur, was Gottes Attribute sind. Er muss ja noch nicht mal etwas tun. Wir können uns einfach darauf stellen, er ist omnipräsent. Er ist omnipotent. Ihm ist alles möglich und er ist immer präsent. Und dadurch kann meine Angst, meine Festung der Angst immer weiter fallen und kann kleiner werden. Gut. Nächste Woche werden wir uns noch ein bisschen mehr beschäftigen damit, wie wir diese Festung der Angst zerschlagen können. Das möchte ich aber jetzt nicht alles vorgreifen, es würde auch noch zu lange gehen, aber so ganz ohne Lösung will ich euch auch nicht entlassen. Das heißt, was können wir denn tun? Was können praktische Schritte sein, um diese Festung der Angst zu verstehen, aber auch dieser ganzen Sache schon auf den Grund zu gehen und sie zu bearbeiten? Und da habe ich jetzt als allererstes hingeschrieben, erkenne die Realität des auferstandenen Jesus an. Dass er bereits sein Blut vergossen hat, seinen Körper gegeben hat für unsere Freiheit. Ich habe bewusst geschrieben Realität, denn für viele von uns, und das geht mir ganz genauso, ich bin da gar nicht anders, wir leben durch unseren Alltag und dann haben wir ein Problem und dann wurschteln wir und versuchen viele Dinge zu lösen und ganz am Ende fällt uns ein, ach, Jesus gibt es ja auch. Ihr wisst, wie es ist. Und deswegen möchte ich euch das mitgeben, dass wir immer wieder darauf schauen, er ist der Auferstandene, er ist omnipotent, er ist omnipräsent. Und er ist in uns durch den Heiligen Geist. Und mit seinem Frieden kann ich auch eintauschen meine Angst. Mit seinem Frieden kann ich auch eintauschen meine Sorge. Das zweite wäre, bete. Und bete meine ich ganz praktisch. Denn ich kenne eine Person, die hat mir erzählt, ja, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe die ganze Nacht überlegt, wie ich das mache mit diesem Problem. Und jetzt bin ich ganz unausgeruht und wie auch immer. Und dann habe ich gefragt, naja, hast du das mal ins Gebet gebracht? Oder hast du es zu Gott gegeben? Oder wie hast du es gemacht? Und dann hat die Person gesagt, ja, ich habe gebetet. Und dann habe ich es Gott hingelegt. Und dann habe ich weiter gebetet und habe ich es wieder Gott hingelegt. Naja, und dann habe ich es doch wieder mitgenommen, weil der macht ja irgendwie nichts. Da habe ich gedacht, so oft mache ich das genauso. Ja, ich habe ein Problem, was mich wirklich beschäftigt und ich bete das quasi im Kopf, gebe ich das Gott hin. Also ich könnte ja sagen, ich habe es gemacht. Aber die Last von meinem Herzen ist eigentlich noch nicht runter. Das heißt, und das hat mir immer wieder geholfen, dass Gott uns einlädt, immer wieder unsere Sorgen ihm zu geben, bis wir sie wirklich nicht mehr tragen. Ja, manchmal habe ich das Bild genommen, eine Kaffeetasse oder irgendwas, was man hat, habe ich gesagt, Gott, ich gebe dir jetzt dieses Problem, das dahingestellt, und jetzt ist es bei dir und ich lasse es bei dir. Und wenn ich das nochmal brauche, dann mache ich das einfach nochmal. Und dann mache ich das so lange, bis ich merke, okay, die Last ist nicht mehr auf meinen Schultern, denn ich bin nicht dazu geschaffen, es zu tragen. Jesus soll die Sorge tragen. Und das kennt ihr ja auch eigentlich schon aus dem ersten 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich kann euch sagen, was steht da bei werft im Urtext? Werfen. Ist cool, oder? Also das ist wirklich werfen. Wir können wirklich so lange das wegschmeißen, bis wir es nicht mehr tragen. Und das wisst ihr, wie es ist. Das ist eine Übung. Aber besonders, wenn ihr merkt, es lastet auf mir und ich werde es nicht los, werf so lange, bis du weißt, okay, die Sorge ist bei ihm und belastet mich nicht mehr. Und als allerletztes, und das würde ich gerne auch gleich mit euch machen, der dritte Punkt, lade den Heiligen Geist ein, dir dein Herz zu zeigen. Wir haben ja am Anfang den Psalm 139 gelesen und da stand ja drin, erforsche mein Herz und erkenne, ob ich es gut meine. Und letzte Woche hat Simon uns so schön diese Übersicht gezeigt mit diesen Bereichen, wo wir, die uns bekannt sind und Bereiche, die uns nicht bekannt sind und Leute, was Leute über uns wissen und nicht über uns wissen. Und da gab es diese verschiedenen Bereiche. Wer nicht da war, gerne nochmal nachschauen. Und ich glaube, das ist so ein Bereich, wo Jesus uns mehr oder der Heilige Geist uns mehr uns selber uns zeigen will, wo vielleicht Dinge in unserem Herzen sind, die noch unerkannt sind, die vielleicht uns belasten. Und umso mehr wir davon frei werden und umso mehr wir davon Gott abgeben, umso mehr können wir ein freies Leben führen und quasi als Kinder Gottes leben. Und das ist richtig toll. Deswegen, das können wir vielleicht gleich machen. Vielleicht findest du einfach eine angenehme Position. Vielleicht könnt ihr eure Augen schließen, was dir hilft, dich auf Gott zu konzentrieren. Und wir laden einfach den Heiligen Geist ein, dass er jetzt das, was wir gehört haben, für uns übersetzt und uns erforscht. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Ich danke dir, dass du unser Herz kennst. Jesus, dein Wort sagt, der Heilige Geist erforscht die Tiefen Gottes. Du kennst noch viel mehr vom Vater, als wir jemals begreifen können. Danke, Heiliger Geist, dass du einfach der bist, der Gemeinschaft herstellst, der uns tief ergründen kann und uns ja wirklich zur Umkehr, zum Freiwerden führen will. Danke, Herr, dass es deine Gnade ist, die uns frei macht. Und ich bete, Herr, dass du jetzt kommst und zu uns sprichst und uns zeigst, wo die Dinge sind, die uns vielleicht beschweren, wo wir Form von Ängste haben, ja, wo wir uns vielleicht übermäßig Sorgen machen. Herr, wo wir Furcht vor Menschen hatten oder wo wir auch Angst vor dem Tod hatten, Herr, oder auch Angst vor dem Feind. Danke, Jesus, dass du der bist, der den Tod und die Angst überwunden hat. Danke, Jesus, dass du den Sturm stillst, selbst wenn er um uns tobt. Danke, Jesus, dass du gut bist. Und ich bete, dass du uns ja zeigst, wo du in unserem Herzen etwas tun willst. Danke, Jesus, dass du gut bist, dass du uns mehr und mehr zur Freiheit führst. Danke, Herr, dass du gestorben bist für unser Leben. Jesus, wir wollen dir alle Ehre geben. Und Ja, ich bete so, dass du einfach in uns das, was du uns jetzt gezeigt hast, festmachst, Herr. Herr, dass wir anfangen, Schritte zu gehen. Dass wir anfangen, einfach Buße zu tun über Dinge, die wir vielleicht gedacht haben, die nicht in deinem Sinn sind. Dass wir auch vergeben, denen, die uns etwas vielleicht getan haben, oder dass wir Vergebung aussprechen dürfen. Herr, weil du uns zuerst vergeben hast. Danke, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, was unsere Schritte sind. Wir geben dir alle Ehre, Jesus. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.